D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Heute mit Katja Weber. Das Thema Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet, Anforderungen und Grenzen einer Regulierung beschäftigt nicht nur Nutzer und Datenschützer, sondern naturgemäß auch Juristen. Auf dem 69. Deutschen Juristentag, der vom 18. bis zum 21. September 2012 in München stattgefunden hat, widmete sich ein ganzer Arbeitsbereich dem IT- und Kommunikationsrecht. Wie steht es in den USA um den Schutz der persönlichen Daten? Wo fordert ein deutscher Datenschützer Präzisierungen vom Gesetzgeber? Diese und andere Beiträge können Sie auf wissen.dradio.de nachhören. Jetzt folgt gewissermaßen die Gegenrede zu diesen Positionen. Sie kommt von Wolf Osthaus. Beim deutschen Internetprovider United Internet AG ist er als Head of Corporate and Regulatory Affairs für die Bereiche Unternehmenskommunikation und Regulierungsfragen in der Internetwirtschaft zuständig. Das im TechDAX gelistete Unternehmen führt die Hauptmarken 1&1, Web.de und GMX. Wolf Osthaus studierte von 1991 bis 1997 Rechtswissenschaften in Osnabrück, Paris und Florenz. 1999 folgte die Promotion. Weitere Stationen: Referendariat am Oberlandesgericht Köln, Mitarbeit an einer Max-Planck-Projektgruppe zum Thema Recht der Gemeinschaftsgüter, von 2002 bis 2004 Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, kurz Bitkom, 2004 bis 2010 eBay. An der Georg-August-Universität zu Göttingen arbeitet er als Lehrbeauftragter für Medienwirtschafts- und Internetrecht. Die FDP entsandte Osthaus als Experten in die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Der Deutsche Juristentag lud Wolf Osthaus ein, zum Thema Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet aus der Sicht der Wirtschaft zu sprechen. Seinen Vortrag vom 19. September 2012 hören wir nun in den nächsten 36 Minuten.
Meine Damen und Herren, meine Aufgabe, ganz klar, mein Auftrag war, einen Blick auf die Themen dieser Abteilung aus einer wirtschaftlichen Sicht zu werfen. Das tue ich sehr gerne. Das ist aber auch geboten, denn wir müssen uns einfach zunächst mal klar machen, dass das Internet als eine unserem ganzen sozialen Leben zugrunde liegende Infrastruktur komplett privat betrieben, also wirtschaftlich auch finanziert werden muss. Das beginnt sowohl bei der Netzinfrastruktur und endet nicht bei den Diensten, wo wir auch keine öffentlich-rechtliche Telemedien haben. Jedenfalls behaupten ja ARD und ZDF, das sei alles Rundfunk, was sie machen würden. Der Schwerpunkt meines Vortrags wird im Bereich des Datenschutzes liegen, schlicht weil das tatsächlich Relevanz für eigentlich jedes Wirtschaftsunternehmen hat, das in diesem Bereich unterwegs ist. Ich werde am Ende aber ein bisschen auch auf den Persönlichkeitsschutz eingehen. Gerade beim Thema Datenschutz möchte ich vorausschicken, dass es dort nicht die eine einzige Sichtweise auf das Thema in der Internetwirtschaft gibt, sondern natürlich hier unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Ausprägungen vorhanden sind. Und auch gerade viele Unternehmen durchaus einen hohen Datenschutzstandard als einen Mehrwert in ihrem wirtschaftlichen Handeln, als Wettbewerbsvorteil begreifen und versuchen zu kommunizieren. Ob das tatsächlich jedes Mal so gelingt, wenn man sich etwa die Entwicklung bei sozialen Netzwerken und der Schwierigkeit eines deutschen, stärker auf Datenschutz achtenden Unternehmens im Wettbewerb mit einem großen globalen Unternehmen ansieht, dann mag man da Zweifel haben. Ich möchte zunächst auf ein paar Veränderungen eingehen, die das Internet mit sich gebracht hat, während es, und das ist einfach so, innerhalb kurzer Zeit zu einem kaum mehr hinwegzudenkenden Bestandteil unser aller Leben geworden ist. Es gibt ein paar übergeordnete Veränderungsstränge, die wir dabei im Blick behalten müssen. Das erste ist, dass tatsächlich Datenverarbeitung im Gegensatz zu früher allgegenwärtig geworden ist. Was immer wir an Kommunikation oder Informationsbeschaffung oder jede andere Form sozialer Interaktion im Netz erleben, geschieht nun einmal auf Basis elektronischer Datenverarbeitung. Das ist eben also nicht mehr nur der Ausnahmefall, sondern es findet ständig und überall statt. Jede soziale Interaktion, die wir haben, ist eben davon begleitet. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, die wir erleben, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir fragen, wie ein Recht der Datenverarbeitung angesichts des Internets sinnvoll ausgestaltet ist. Die Frage, die wir beantworten müssen, ist, ob diese häufigere und intensivere Datenverarbeitung jetzt zu einem Mehr an Regeln, zu einem Erhöhen der Schutzdämme, zu strengeren Vorgaben führen muss, oder ob nicht vielmehr die Alltäglichkeit dieser Datenverarbeitung auch zu einer Selbstverständlichkeit für die meisten Fälle der Datenverarbeitung führt. Eine Selbstverständlichkeit, die das Recht vielleicht gerade auch spiegeln muss, um sich auf die wirklich eingriffsrelevanten Fälle zu konzentrieren. Die zweite wesentliche Veränderung, die wir sehen, ist, dass klassischerweise ja das Datenschutzrecht sich mit der Datenverarbeitung durch institutionelle Organisationen beschäftigt hat. Das ist auch ganz folgerichtig. Auch heute ist es natürlich so, dass Unternehmen, Behörden und andere Daten verarbeiten. Und ganz richtig, das deutsche Datenschutzrecht, sektorspezifisch Datenschutzrecht und Telemedienrecht etwa, konzentriert sich deswegen auf Anbieter und Nutzer, auf das Anbieter-Nutzer-Verhältnis und die dort geltenden Rechte und Pflichten. Aber das neue Phänomen im Netz ist, dass der Nutzer selbst auch in einem erheblichen Maße zum Datenverarbeiter über seine Freunde, seine Kollegen, über die Allgemeinheit wird und sich dabei zwar der Dienste von Internetunternehmen bedient, aber er selbst ist doch bleibt, der die Kontrolle über Art und Umfang der Datenspeicherung hat. Rechtliche Relevanz erlangt das meistens erst, wenn es tatsächlich dann in den Bereich des Persönlichkeitsrechtsschutzes geht, weil eben Äußerungen oder bestimmte Handlungen als eher verletzend wahrgenommen werden. Trotzdem haben wir hier einen Übergang der beiden Themengebiete dieser Abteilung, den wir zu berücksichtigen haben. Und damit verbunden ist eine dritte wesentliche Veränderung, das ist das Verschwimmen von öffentlicher und privater Kommunikation, den wir erleben. War es früher so, dass wenn jemand über jemanden anderen geredet hat, Informationen weitergegeben hat, Klatsch und Tratsch stattfand, dann geschah das im Rahmen in der Regel individueller Kommunikation. Und der Einzelne hatte gar keine Chance, einen breiten, nicht individualisierbaren Personenkreis zu erreichen. Im Netz ist das völlig anders. Wir brauchen eben nicht mehr institutionalisierte Einheiten wie Presseverlage oder Rundfunkanstalten, die diese Rolle übernehmen können, so war es früher, sondern jeder Einzelne hat dank einerseits der marginalen Kosten digitaler Vervielfältigung und zum anderen aufgrund der arbeitsteiligen Struktur, die das Internet kennzeichnet, die Möglichkeit, selbst auch, wenn man will, zum Massenmedium zu werden. Er braucht eben keine großen organisatorischen und technischen Mittel mehr, um das zu tun. Es genügt ihm der einfache Zugang zum Netz, ein bisschen Webspace, sei es auf Facebook, sei es auf der eigenen Homepage, sei es nur im Forum irgendeiner Nachrichtenseite. Und schon kann er Inhalte bereitstellen, deren Verbreitung wiederum durch Abruf erfolgt, nicht mehr durch Aussenden, auch das ein Unterschied. Und die Inhalte werden eben durch Links, durch Suchmaschinen, durch anderes bekannt gemacht, so sie denn attraktiv genug sind und sich im sozialen Gewebe des Netzes verbreiten. Was sind nun, und das ist das Nächste, was wir uns fragen müssen, Recht muss Ausgleich schaffen, Recht muss Interessen ausbalancieren. Was sind diese beteiligten Interessen und wie weit verdienen sie auch Schutz? Es ist unbestritten, dass die Digitalisierung und Vernetzung ganz neue Möglichkeiten der Information, Kommunikation und auch der wirtschaftlichen Betätigung geschaffen hat, also neue Freiheitsräume. Und sich dadurch große gesellschaftliche wie auch wirtschaftliche Chancen eröffnen. Und natürlich gibt es parallel neuartige Risiken, die die Frage auslösen, ob es den Bedarf gibt, bestehende Rechtsregeln anzupassen oder zu ergänzen. Auf der einen Seite haben wir eben all diese neuen Möglichkeiten, all diese neuen Freiheiten und wir müssen uns klar machen, auch alle sie unterfallen grundrechtlichem Schutz. Das ist die Informations- und Meinungsfreiheit derer, die sich Informationen im Netz beschaffen oder aber eben dort auch bereitstellen. Und das gilt auch, wenn diese sich auf eine dritte Person beziehen. Das heißt, jede Restriktion zum Schutz dieser dritten Person ist gleichzeitig Einschränkung und Eingriff in das Informations- und Freiheitsrecht anderer. Hinzu kommt, dass diese Kommunikation, wie beschrieben, nicht mehr nur Individualkommunikation ist, sondern sich an eine große Zahl, eine unbestimmte Zahl von Nutzern richten kann. Das heißt, wir haben nicht mehr nur einen Eingriff bei einer Restriktion in das Freiheitsrecht eines Einzelnen, sondern in das Freiheits- und das Informationsrecht einer unbestimmten Zahl vieler. Wegen dieser öffentlichen Charakters der Internetkommunikation haben wir einfach eine Situation, wo Internetkommunikation eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung erlangt, ein eigenständiger Wert für die Gesellschaft, so wie es früher auch bei Rundfunk und anderen Medien der Fall war. Und nicht zu Unrecht haben wir genau hierfür eine grundrechtliche Absicherung der institutionellen Garantie von Presse und Rundfunk, die mehr abdeckt als die Äußerung des Einzelnen, den Journalisten, sondern eben auch der organisatorischen Struktur für deren Verbreitung Schutz gewährt. Angesichts der wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung von Internetkommunikation sollten wir uns fragen, ob es nicht konsequent wäre, wie der Gutachter ja auch fordert, eben auch die Kommunikation über das Internet mit einem eigenen institutionalisierten Schutz zu versehen. Folge wäre, dass von diesem Schutzbereich nicht mehr nur der einzelne Äußerne erfasst wäre, sondern eben auch die Anbieter von Diensten, die ihn in die Lage versetzen, diese Kommunikation zu betreiben. Die Anbieter wären ohnehin grundrechtlich geschützt in einem weiteren Falle, weil alles das, was sie tun, Ausdruck wirtschaftlicher Betätigungsfreiheit, der Berufsfreiheit ist, darüber Schutz bedarf. Das gilt im Übrigen für alle Dienste, unabhängig davon, ob sie Informations- und Meinungsbildung primär fördern oder, was weiß ich, wie ein Marktplatz wie eBay ganz schlicht nur dem Austausch von Gütern und Waren dient. Und schließlich müssen wir auf der Seite, auf der Habenseite dessen, was sich im Netz entwickelt, eben auch das Interesse der einzelnen Nutzer, geschützt über die allgemeine Handlungsfreiheit, im Auge behalten, solche Dienste zu nutzen. Auf der anderen Seite haben wir das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist wichtig. Das ist ganz ohne Frage Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und immer wieder betonen, welche hohe Bedeutung es hat, zu Recht. Trotzdem, an einer Stelle möchte ich eine Sache doch klarstellen. Es gibt ja diesen Leitspruch, meine Daten gehören mir, als Basis sozusagen, als Ausgangspunkt der Debatte. Es wird also im Grunde das Recht auf informationelle Selbstbestimmung übertragen, behandelt wie ein eigentumsgleiches Verfügungsgut, das ich über meine Daten habe. Das wäre allerdings wohl falsch verstanden, denn es gibt wesentliche Unterschiede zwischen diesem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Recht auf Eigentum. Der Unterschied liegt daran, dass es bei Informationen, anders als bei Eigentum, bei Gütern, eben keine Rivalität im Konsum gibt. Sie sind beliebig teilbar. Das ist das Erste. Wichtiger noch, diese Daten, die Informationen erlangen nicht, ich selbst habe keinen Wert daraus. Ich kann sie nicht für mich nutzen und irgendwie fruchtbar machen, wie ich das bei Eigentum tue. Sie erlangen einen Wert, eine Nutzbarkeit erst in der Dreiecksbeziehung mit einem anderen. Dadurch, dass ein anderer etwas über mich weiß, hat er möglicherweise einen Wert. Ich selbst habe von dem Datum keinen Wert. Mein Recht, diesen Wert bei einem anderen zu schaffen und davon vielleicht zu profitieren, wird selten eingeschränkt werden. Natürlich kann ich immer etwas von mir preisgeben. Das heißt, der grundrechtliche Schutz der informationalen Selbstbestimmung ist eben nie ein Schutz eines positiven Nutzungsrechts, wie es die Eigentumsgarantie ist, sondern es ist immer nur ein Abwehrrecht davor, mich zu wahren, dass etwas, ohne dass ich es will, preisgegeben wird. Wenn aber nun eben nur vor einer Gefahr geschützt werden soll, für das Persönlichkeitsrecht nämlich, nicht aber wie beim körperlichen Eigentum das eigene Nutznießen, ist es eben nicht erforderlich und damit auch verfassungsrechtlich gar nicht geboten, die Daten als solche zu schützen, sondern nur dem Grundrechtsträger damit eine Art eigentumsähnliches Verfügungsrecht an seinen Daten zuzubilligen. Es genügt vielmehr, die Eingriffsschwelle in das Grundrecht dort erst anzusetzen, wodurch die Nutzung der Daten eher auch in seinem Persönlichkeitsrecht tatsächlich betroffen ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Kurz, es wurde bereits von Herrn Dix angesprochen, wir müssen berücksichtigen, dass Grundrechte immer auch nur im Verhältnis privater mittelbar gelten. Die Schutzpflicht des Staates wurde angesprochen. Und gerade für die informationelle Selbstbestimmung gilt, mehr noch als für andere Grundrechte, dass sie entwickelt wurde als ein Abwehrrecht in dem speziellen Hoheitsverhältnis, in dem sich der Bürger gegenüber der staatlichen Übermacht bewegt und die ein Korrektiv erfahren soll, in dem der Staat eben nicht alles wissen soll über mich und wissen muss. Insbesondere auch der Staat, das ist ja das Basis etwa des Volkszählungsurteils gewesen, nicht aktiv in eine Ausforschung über seinen Bürger gehen darf, soweit es nicht zwingend erforderlich ist. Eine uneingeschränkte Übertragung dieser Prinzipien auf Private ist eben nicht notwendig und das gilt auch für das Internet. Würden wir das tun, und das ist die entscheidende Sache, dann würden wir diese allgegenwärtige Durchdringung der Datenverarbeitung in alle Lebensbereiche durch das Internet dazu führen, dass wir quasi den gesamten Bereich sozialer Interaktion komplett verrechtlichen würden, in ein Regelungskorsett stecken würden, es beschränken und beschnitten. Was früher als rein faktische Handlung auf einem Marktplatz, im Laden oder am Stammtisch erfolgte und damit völlig rechtlich unreguliert bliebe, wäre plötzlich Gegenstand des Rechts. Und da müssen wir uns halt fragen, ob wir genau das wollen. Oder müsste deshalb nicht eben vielmehr das, was nur Begleiterscheinung ganz üblicher sozialer Interaktion ist, als ebenso üblich hingenommen werden und sich die rechtlichen Regelungen auf den Fall tatsächlich drohender Beeinträchtigungen beschränken. Egal, wie man sich hier zu dieser Frage stellt, bleibt es dabei, dass wir die beschriebenen Grundrechte in einer Abwägung miteinander bringen müssen. Das gilt mehr noch im Bereich des Verhältnisses Privater als nur gegenüber dem Staat. Und insofern wird sich der Gesetzgeber der Aufgabe stellen müssen, für typische Fallkonstellationen diese Gewichtung vorzunehmen und zu entscheiden, welches der alle schützenswerten Freiheitsrechte jeweils den Vorrang verdient. Ich würde jetzt gerne kurz auf den Begriff der personenbezogenen Daten eingehen. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt letztlich für alle Regulierung. Denn fehlt es an einem Personenzug, haben wir also anonyme Daten, dann finden datenschutzrechtliche Regelungen schlechterdings keine Anwendung. Die Frage ist also, wann ist dieser Personenbezug gegeben? Und hier haben sich ebenfalls große Veränderungen durch das Internet, durch die Vernetzung ergeben. Und durch die Allgegenwärtigkeit der Datenverarbeitung war es früher in einer Großrechenanlage, worauf das alte Datenschutzrecht so abstellte, relativ einfach festzustellen, ob dort nun ein Personenbezug gegeben war oder nicht. Hat sich das in einem vernetzten System komplett geändert? Das beste Beispiel ist die IP-Nummer. Das ist die Gerätekennung, die Ihr Gerät, Ihr Smartphone, Ihr Computer, Ihr Laptop bekommt, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Damit, wenn Sie jetzt einen Dienst nutzen, die andere Seite, der Diensteanbieter überhaupt weiß, wohin er denn das Datenpaket mit der aktuellsten Spiegel-Nachricht schicken soll. Das ist unvermeidlich, die muss eben insofern auch wahrgenommen werden, sie muss auch verarbeitet werden, diese Daten, diese Nummer, sonst könnte eben ein Datenverkehr gar nicht stattfinden. Allerdings weiß nur Ihr Internet-Zugangsprovider, also die Deutsche Telekom, die 1&1, wer auch immer, diejenigen wissen nur, wer hinter dieser IP-Nummer, die zugewiesen wird, welcher Anschluss denn dahinter steht. Und damit kommen wir für die Frage der Definition personenbezogener Daten zu zwei ganz konkreten Fragen. Folgt ein Personenbezug alleine bereits daraus, dass irgendjemand da draußen, irgendein Dritter in der Lage ist, diesen Personenbezug herzustellen? Oder müssen wir, das wäre also eine objektive Definition des Personenbezuges, oder liegt der Personenbezug nicht nur dann vor, wenn die datenverarbeitende Stelle über diese Informationen für die Zuordnung verfügt, eine Art subjektiver Begriff der Personenbeziehbarkeit. Genauso muss man fragen, wie groß muss denn der Aufwand sein, um diesen Personenbezug herzustellen? Muss ich nicht relativieren und sagen, wenn es tatsächlich damit zu rechnen ist, wenn es verhältnismäßig möglich ist, mit irgendwie noch nachvollziehbarem wirtschaftlichem Aufwand den Bezug herzustellen, dann liegt er vor. Wenn es aber unverhältnismäßigen Aufwand, wo nach aller Lebenserwartung nicht damit zu rechnen ist, dass irgendjemand das tun würde, nur der Personenbezug hergestellt wird, fällt er dann nicht auch tatsächlich weg. Das wäre also die Idee absolut gegen relativen Begriff der Personenbeziehbarkeit. Die beiden Dinge sind sehr entscheidend. Denn wenn ich mich hier, und so tut es im Grunde die EU-Datenschutzverordnung in ihrem Entwurf, eine Definition wähle, die einen absoluten Begriff, in dem sie eben kein Korrektiv vorhält, wenn der Aufwand unverhältnismäßig wird, und außerdem auch noch einen objektiven Begriff, in dem auch auf das Wissen, das Zuordnungswissen Dritter abgestellt wird, wählt, bedeutet das, dass im Internet faktisch alles personenbeziehbar ist. Weil irgendjemand wird es wissen und mit noch so großem technischem Aufwand kann ich die Dinge irgendwie zueinander bringen. Aber dann habe ich eben tatsächlich den Effekt, den ich bereits beschrieben habe, dass jede Form der Interaktion dazu führt, dass letztlich Datenschutzrecht Anwendung findet und keine einzige Form der Bewegung im Netz mehr außerhalb dieser rechtlichen Regelung stattfinden kann. Das heißt, völlig unproblematische Formen der Datenverarbeitung, aus denen kein tatsächliches Risiko für das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Person folgt, weil eben die Zuordnung der datenverarbeitenden Stelle gerade nicht möglich ist, weil sie nicht über das Wissen verfügt, auch keinen Einfluss auf denjenigen hat, der dieses Wissen hat, auch der müsste sich diesem Korsett unterwerfen. Und da kommt die verfassungsrechtliche Frage, ist das denn dann zu rechtfertigen? Denn er wird ja in seinen Freiheitsrechten beschränkt. Nein, das ist es nicht, weil wir gar keinen legitimen Zweck für eine solche Beschränkung haben, weil gar kein Risiko für das bedrohte Schutzgut, das ich schützen will, besteht. In der Praxis faktisch. Diese Grenzziehung müssen wir also vornehmen, sodass es verfassungsrechtlich sogar geboten ist, weg von der objektiven und absoluten Theorie der Datenbeziehbarkeit hin zu einem subjektiven und relativen Begriff. Nur dann kann ich datenschutzrechtliche Regelungen als der Freiheitseingriff, der sie nun mal sind, rechtfertigen. Der Weg, die informationelle Selbstbestimmung zu schützen, ist in den meisten Regelungen, die wir haben, und die EU-Datenschutzverordnung, wie sie jetzt vorliegt im Entwurf, macht das sehr deutlich, ist die Idee, den Nutzer selbst in eine Entscheidung hineinzubringen und ihn eben zu fragen, ob er einwilligt, dass Daten über ihn verarbeitet werden. Wir haben eben die Idee des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Zunächst ist jede Verarbeitung personenbezogener Daten verboten, es sei denn, wir haben die Einwilligung oder einen sonstigen gesetzlichen Rechtfertigungstatbestand. Das stammt eben aus vom Konzept aus einer Zeit, als Datenverarbeitung die Ausnahme war. Heute, ich habe es beschrieben, ist es längst die Regel. Insofern ist schon hier die grundsätzliche Frage, ob ein solcher Ansatz überhaupt noch geeignet ist, einen angemessenen Ausgleich der Interessen herbeizuführen, vor allen Dingen aber auch das gewünschte Maß, das wir alle wollen, an Daten- und Persönlichkeitsschutz, da wo es notwendig ist, auch zu erreichen. Warum habe ich da meine Zweifel? Zunächst ist es tatsächlich so, dass wenn ich sage, die Einwilligung muss der Weg sein, das Tor, durch das ich laufen muss, in eine Datenverarbeitung herein, dass ich viele Formen, dann habe ich ein Rechtsgeschäft, also der Gutachter hat es ausgeführt, dass die Einwilligung klar rechtsgeschäftlich zu verstehen ist und auch diese Fragen darauf Anwendung finden sollen. Wenn ich das aber tue, bedeutet das, dass ich jede Form der Nutzung im Netz, wo Datenverarbeitung zwangsläufig erfolgt, auch tatsächlich in ein rechtliches Korsett presse. Viele Aktivitäten, die heute aber im Netz unternommen werden, basieren vielmehr auf faktischen Nutzungsverhältnissen. Wenn Sie ja die Nachrichtenseite bei Spiegel Online aufrufen, eine Suchmaschine nutzen oder einen Wetterdienst abfragen, dann sind dies in der Regel ja kostenlose Internetdienste, die Sie in einem rein faktischen Verhältnis nutzen. Auch heute gibt es schon Überlegungen, ob man dort nicht eine vertragliche Konstruktion darunter wählen muss, um irgendwelche Nutzungsbedingungen oder AGBs anzuerkennen. Tatsächlich weiß der Diensteanbieter ja nicht mal, mit wem er einen Vertrag schließt. Auch das kann ich juristisch noch irgendwie retten. Aber seien wir ehrlich, am Ende ist doch die Unterstellung, dass in der Inanspruchnahme des Dienstes die Bereitschaft zu einem Vertragsschluss in jedem Einzelfall lag, bestenfalls eine juristische Fiktion, um einige juristische Fragen zu lösen, aber nicht Ausdruck tatsächlich wahrgenommener Entscheidungsfreiheit. Erstreckt man nun das datenschutzrechtliche Einwilligungserfordernis auch so weit, dass in diesen bislang faktischen Nutzungsverhältnissen die explizite rechtsgeschäftliche Einwilligung erforderlich ist, brauchen wir erneut diese völlige Verrechtlichung der normalen sozialen Interaktion. Oder wir müssen auch hier mit der reinen Fiktion einer Einwilligung leben, durch Inanspruchnahme, die dann aber keine echte Schutzwirkung entfaltet. Die Schutzwirkung der Einwilligung setzt ja gerade voraus, dass ich mich bewusst informiert damit auseinandersetze, was dort passiert, eine Warnwirkung, die damit einhergeht. Das ist aber in der Vielzahl der Dienste, die ein normaler Nutzer im Netz so nutzt, wohl eine eher utopische Vorstellung. Verlangt man trotzdem formal das Erteilen der Einwilligung in jedem Fall, wäre der Nutzer mit einer Vielzahl von Einwilligungsanfragen konfrontiert, die innerhalb kürzester Zeit Routine würden. Es setzt Abstumpfung ein und die Einwilligung wird eben nicht mehr bewusst, sondern nur noch reflexhaft durch Wegklicken erteilt. Für eine große Breite der Anwendungsfälle wäre das ja nicht mal ein besonderer Schaden, weil das, was dort passiert, eben unproblematisch ist. Aber problematisch wird es, wenn der Nutzer dann ebenso reflexhaft und unreflektiert seine Einwilligung auch bei für Datenverarbeitungen erteilt, die eben wirklich sein Persönlichkeitsrecht berühren. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das dann auch rechtzeitig erkennt, ist sehr gering. Ein inflationärer Gebrauch der Einwilligung führt also genau zu der Gefahr, dass diese beabsichtigte Warnfunktion unterminiert wird. Und sie sollte vielmehr reduziert werden auf die Fälle, wo der Nutzer tatsächlich bewusst über tatsächlich erhebliche Eingriffe entscheiden muss. Das gelingt nicht, wenn die Einwilligung auch für Bagatellen verlangt wird und sie quasi zu einer gleichmäßig hohen Hürde wird, die unabhängig davon ist, wie schwerwiegend der anschließend erfolgende Eingriff ist. Insofern habe ich große Skepsis, dass der Ansatz der EU-Datenschutzgrundverordnung hier mit dem einen zentralen Einwilligungsinstrument, das keine Abstufungen kennt, alle datenschutzrechtlichen Fallkonstellationen abzudecken, richtig ist und am Ende auch wirklich zu einem effektiven Grundrechtsschutz für die Nutzer führt. Im Gegenteil. Das Zweite ist, dass wir den zweiten Blick, den ich richten möchte, ist die Frage der Anreizsteuerung im Bereich der Einwilligung. Wer nämlich kann eine solche Einwilligung machen und wie gehen Unternehmen, wenn sie eine Einwilligung haben, damit um? Faktisch ist es doch jetzt so, alles, was ich tun muss als Unternehmen, ist zu versuchen, diese Einwilligung unbedingt zu bekommen. Weil danach kann ich damit alles machen und dann ist es ja geradezu wirtschaftlich geboten im Wettbewerb auch bloß mit diesen Daten alles zu machen, was man denn damit machen kann, weil ich ja jetzt die Einwilligung habe, es erlaubt ist und warum soll ich anderen einen Wettbewerbsvorteil erlassen? Für datenschutzfreundliche, datensparsame Geschäftsmodelle bleibt hier kein Raum. Ein differenzierendes System, das unterschiedlich hohe Anforderungen in Abhängigkeit von der Eingriffsintensität vorsähe, könnte genau eine solche Anreizsteuerung ermöglichen. Und sie ginge überdies mit einer sinnvollen Steuerung auch des Bewusstseinsgrades auf Seiten der betroffenen Nutzer einher. Besonders deutlich wird ja auch die Frage, wird diese Schwierigkeit der Anreizsteuerung mit Blick auf denjenigen, der eigentlich eine solche Einwilligung erlangen kann. Jene großen Diensteangebote, die heute bereits mehrfach zitiert wurden, meistens amerikanische Natur, ob das jetzt Google, Facebook und Apple sind, und das sind nur Beispiele, die haben ja überhaupt kein Problem, diese Einwilligung zu erhalten, weil sie innerhalb eines geschlossenen Ökosystems agieren, wo der Nutzer rein will, weil die Dienste ja offensichtlich als attraktiv empfunden werden. Und das Eingangstor ist nun mal die Einwilligung. Die gebe ich am Anfang einmal ab und dann hat der Datenanbieter, der Diensteanbieter freie Bahn mit den Daten. Wer wird denn, wenn er Weihnachten, Heiligabend unter dem Baum sein Android-Smartphone findet und es am ersten Feiertag in Betrieb nimmt, nicht als erstes auf die Abfrage, ob er denn mit den Datenschutzbestimmungen des Android-Betriebssystems von Google einverstanden ist, auf Ja klicken? Und es ist keine Überraschung, dass Google just parallel zur Ankündigung der EU-Datenschutzverordnung alle seine Dienste in eine Datenschutzerklärung vereint hat, wo ich einmal meine Einwilligung geben muss und dann gilt sie für alle Dienste, die ich im großen Imperium von Google denn nutzen kann. Für die ist es also überhaupt kein Problem, diese Einwilligung zu kriegen. Für jene kleinen Nischendienste aber, für die, die keine Vertragsbeziehung haben, wo ich kein Login habe, also auch meine Spiegel Online ist kein Nischendienst, aber es ist ein wichtiger, gesellschaftlich relevanter Wert, für die ist es sehr schwierig, diese Einwilligung zu kriegen. Denn wer geht denn hin und wird einen Dienst auch weiter nutzen, wenn er denn als erstes mal gefragt wird, hier bitte nochmal bestätigen und sich möglicherweise plötzlich anmelden, damit auch ja, Spiegel weiß, wer jetzt welchen Artikel gelesen hat? Das werde ich genau nicht tun. Das heißt, ich führe die Leute geradezu in die Arme der großen geschlossenen Ökosysteme, in denen diese Einwilligung ohnehin schon vorliegt. Ich führe zu einem weniger an Vielfalt, zu einer Konzentration im Netz, zu weniger Wettbewerb, auch weniger Wettbewerb um mehr Datenschutz. Anders sähe es also eben tatsächlich nur aus, wenn es, wie auch im heutigen Recht, Ansätze gäbe, statt eben mit einem solchen auf einer Einwilligung basierenden Anything-Goes-Modell am Ende, stattdessen gesetzliche Erlaubnistatbestände für bestimmte Geschäftsmodelle hätte, die sich bewusst in ihrer Datennutzung selbst beschränken. Ein solcher Ansatz würde am Ende dem Datenschutz wesentlich mehr dienen, als die nur formal nach einer Stärkung der informationellen Selbstbestimmung aussehende Einwilligungslösung. Das gilt insbesondere für den Bereich der Online-Werbung, den Herr Dix schon angesprochen hat. Wir brauchen Online-Werbung zur Refinanzierung all dieser Dienste. Und ich möchte nur kurz eine Zahl erwähnen. Es gibt eine Studie von McKinsey, die sagt, der Gegenwert, den ein Verbraucher durch werbefinanzierte Online-Dienste pro Monat erfährt, ist etwa bei 40 Euro. Und wir glauben alle nicht, dass viele Menschen bereit sind, diese 40 Euro stattdessen auf den Tisch zu legen. Also da ist ein klarer Mehrwert für die Nutzer ja auch verbunden. Die Frage ist ja nur tatsächlich auch hier wieder, gibt es Möglichkeiten, die Online-Werbung, die nebenbei auch Datenerhebung voraussetzt, weil es anders als im Fernsehen ja nicht so ist, dass ich in einer Push-Situation, wie man neudeutsch sagt, die Werbung einfach mir abgestrahlt wird und ich kann ihr bestenfalls dadurch entgehen, dass ich auf Toilette gehe oder mir ein Bier hole, sondern es ist ja so, dass ich in der Regel nur einen kleinen Banner sehe und die Werbewirkung im Internet erst eintritt, wenn ich auf diesen Banner auch klicke. Nebenbei auch erst dann fließt bei den meisten Geschäftsmodellen Geld an den Betreiber der Seite, also denjenigen, der mit der Werbung seinen Dienst finanzieren will. Ich muss also mit diesem kleinen Banner das Interesse der Nutzer erreichen. Ich habe eine Push-Situation. Deswegen ist es eben wichtig, auch an vermuteten Nutzerinteressen Werbehinweise einzublenden, damit auch tatsächlich eine Werbewirkung erfolgt. Wenn ich das unterstelle, ist jetzt die Frage, muss ich denn hier wieder eine Datenverarbeitung personalisiert vornehmen, wie es große Ökosysteme, wie eben beschrieben, natürlich tun? Also Google weiß tatsächlich alles über Sie, was Sie in der Vergangenheit da gemacht haben und kann das für eine ganz zielgerechte Ansprache mit Werbung nutzen. Oder gibt es nicht auch genau Geschäftsmodelle, gerade hier aus Deutschland, die das nicht tun, die ganz bewusst eine Pseudonymisierung vornehmen, die eine Online-ID in einem Cookie übrigens bei Ihnen hinterlassen, die aber nicht Ihnen persönlich zugeordnet werden kann, weil diese Zuordnung über einen fremden Anonymisierungsdienst läuft. Jetzt nur noch die Cookie-ID verarbeitet wird, die einem Nutzergruppen zugeordnet wird, Interessensgruppen zugeordnet wird, sodass sie zwar immer noch interessensgerecht angesprochen werden, aber ohne dass der Diensteanbieter irgendeine Chance hätte, sie zu erkennen. Auch hier wieder gibt es nicht die Notwendigkeit, mit einer Einwilligungslösung kriegen Sie das nicht abgedeckt. Die Einwilligung, wenn ich sie habe, dann mache ich es auch komplett personalisiert, wie es die großen amerikanischen Dienste tun. Müssen wir nicht dahin kommen, dass solche datenschutzfreundlichen, datensparsamen Geschäftsmodelle privilegiert werden und einer geringeren Rechtfertigung bedürfen? Wir haben im deutschen Recht heute eine solche Regelung, das ist § 15 Absatz 3 TMG. Und wir mussten mit Bedauern feststellen, dass eben der Entwurf für eine europäische Datenschutzgrundverordnung genau diese Vorschrift nicht übernommen hat. Sonst hat man vieles im deutschen Recht übernommen. Man sollte dringend dahin kommen, das doch zu tun, um genau ein solches datenschutzfreundliche Modell zu unterstützen. Pseudonymisierung ist ein Weg, das zu tun. Ich komme aber zurück auf das, was ich anfänglich gesagt habe. Wir brauchen generell eine Abstufung mehr von Eingriffsbefugnissen statt einer Einwilligung. Und es gibt viele Ansätze, dies zu tun. Das kann der Grad der individuellen Zuordnung sein. Pseudonymisierung ist besser als komplette Personenbeziehbarkeit. Es kann das Art des Datums sein. Sind es sensible Daten oder nicht? Es kann der Verwendungszweck sein, wofür es verwandt wird. Es kann die Frage gehen, ob es Ausweich- und Substitutionsmöglichkeiten für den betroffenen Personen gibt oder auch die Transparenz der Verarbeitung. In diese Richtung müssten wir denken für ein sinnvolles Datenschutzrecht. Lassen Sie mich ganz kurz auf die internationale Dimension im Datenschutz eingehen, die im Internet sich zwangsläufig stellt. Übrigens auch das sind neue Freiheiten, die Schutz verdient haben, dass die Nutzer plötzlich grenzüberschreitend viel leichter Informationen bekommen können, dass auch Unternehmen viel leichter grenzüberschreitend wirtschaftlich tätig sein können. Die extreme Auseinanderfallen der gesetzlichen Regelungen, gerade zum Datenschutz, sind hier eine Hürde. Insofern ist die EU vollkommen zuzustimmen, dass sie hier eine materielle Harmonisierung zumindest innerhalb Europas anstreben. Und insbesondere auch eine Harmonisierung mit Blick auf die Durchsetzung, die Anwendung dieser Regeln durch entsprechende Mechanismen zur Kohärenzsicherung, wie sie der Verordnungsentwurf vorsieht. Denn das Auseinanderfallen der Anwendung der verschiedenen Regeln kann sonst dieselben Effekt haben wie eine Auseinanderfallen der materiellen Regelung. Jenseits Europas ist das sehr viel schwieriger mit der Angleichung. Wir sollten nicht glauben, dass hier irgendein Versuch über die Vereinten Nationen schnell zu einem einheitlichen auch nur Grundsätzen führen kann. Deswegen ist an sich die Idee von sogenannten Safe-Harbor-Abkommen, um internationale Datentransfers zu ermöglichen, richtig. Die versuchen, eine Gleichwertigkeitsanerkennung anzubieten, dort, wo ein Schutzniveau ansonsten abweicht. Wir haben nur eben das Beispiel der des Safe-Harbor-Abkommens zwischen der Europäischen Union und der USA als ein sehr schlechtes Beispiel, weil dort das gleichwertige Schutzniveau schlicht nur nicht überprüft wird, sondern es eine einfache Erklärung von entsprechenden Diensteanbietern, die sich dieses Safe-Harbor-Abkommens bedienen, ist, dass sie dasselbe Schutzniveau bieten, ohne dass irgendeine Überprüfung stattfindet. Hier wäre es daher dringend geboten, das Abkommen so zu überarbeiten, dass eine tatsächliche effektive Überprüfung erreicht wird, um damit eine Gleichwertigkeit der Wettbewerbschancen für amerikanische und europäische Unternehmen in diesem Bereich zu erreichen. Ich möchte zum Abschluss kurz nur auf ein paar Fragen des Persönlichkeitsschutzes eingehen, wie ich es anfänglich auch schon angeboten hatte. Es sind nur Schlaglichter, die ich an dieser Stelle setzen möchte. Mehr lässt schlicht auch die Zeit nicht zu. Das erste ist, es wurde in Zweifel gezogen, auch gerade vom Gutachter, die anonyme Meinungsäußerung als solches möglicherweise nicht mehr zuzulassen. Sie ist heute nach § 13 Absatz 6 TMG geschützt, eine anonyme Nutzung von Diensten. Es steht aber die Idee im Raum, man könnte diese anonyme Nutzung auf eine passive Nutzung, also nur die Rezeption von Inhalten beschränken, aber nicht mehr auf die eigene Verbreitung auf die Kommunikation, die aktive Kommunikation, die eigene Verbreitung von Informationen. Das Ziel, Betroffene hier eine ehrverletzende Meinungsäußerung nicht schutzlos zu lassen, erscheint nachvollziehbar, aber die Folgen in der Praxis gehen zu weit. Denn es gibt natürlich nicht nur ehrenhafte Versuche, Meinungsäußerungen zu unterbinden, weil sie ehrverletzend sind, sondern es kann viele andere Gründe geben. Das kann in repressiven Staaten erfolgen, das könnten auch Unternehmen sein, die es vielleicht nicht schön finden, dass Kundenerfahrungen mitgeteilt werden über schlechte Erfahrungen mit diesem Unternehmen. Und die Möglichkeit zur anonymen Meinungsäußerung bietet hier den notwendigen Schutz, auch in Verhältnis mit Machtgefällen oder repressiven Umgebungen eine freie Meinungsäußerung zu ermöglichen, vielleicht auch Missstände ans Licht zu bringen. Und auch wenn wir es uns in unserem Land zurzeit nicht vorstellen können, gilt dies sicherlich auch für viele andere geschützte Freiheitsräume, wo wir auch sagen, der Schutz wäre heute gar nicht notwendig, trotzdem will ihn niemand antasten und aus gutem Grunde den Schutz so lassen, weil er sonst irgendwann einmal zu einer Begrenzung wesentlicher Freiheitsräume führen kann. Insofern ist eben ein genereller Verzicht auf eine anonyme Netznutzung nicht erstrebenswert und freiheitsrechtlich auch aus meiner Sicht schwer zu rechtfertigen. Es gibt viel weniger eingriffsintensive Möglichkeiten für eine schnelle Beseitigung anonymer und ehrverletzender oder persönlichkeitsrechtsverletzender Meinungsäußerungen. Der Weg führt dann ganz schnell immer über die Diensteanbieter, über die solche Meinungsäußerungen verbreitet werden, Plattformen, die zur Meinungsäußerung eingesetzt werden. All das sind Intermediäre, die rechtlich zu Recht einen besonderen Schutz genießen, weil es eben nicht ihre Inhalte, nicht ihre Meinungsäußerungen sind, die sie sich zu eigen machen, sondern wo sie nur die technische Dienstleistung anbieten, damit überhaupt Meinungsäußerung erfolgt ist. Hierfür sieht das Recht, die E-Commerce-Richtlinie, das deutsche TMG, zu Recht ja klare Haftungsbeschränkungen vor. Dem Gutachter ist zuzustimmen, dass dies eben auch für Meinungsplattformen gilt. Hier also die Regelungen für das sogenannte Host-Providing Anwendung finden sollen. Das heißt, ich hafte grundsätzlich erstmal nicht für Rechtsverletzungen durch fremde Inhalte auf meinen Seiten. Die konkrete Ausgestaltung, die konkrete Rechtsanwendung ist allerdings mit einer erheblichen Rechtsunsicherheit verbunden. Das ist deutlich verstärkt worden noch durch die gekommene Rechtsprechung zur Störerhaftung des Bundesgerichtshofs, die, das muss man sich immer vor Augen führen, zunächst ja rein für kommerzielle Marktplätze entwickelt wurde. Es ging eigentlich fast immer um eBay. Das gilt auch für die EuGH-Rechtsprechung. Aber die Grundsätze sind natürlich genauso auch auf Plattformen zur Meinungsäußerung anwendbar. Da ist es nur oft noch sehr viel schwieriger zu beurteilen, ob etwas eher verletzend ist oder nicht. Und das Risiko ist, dass wenn ich jetzt, die Störerhaftung sagt ja, es gibt auch proaktive Überwachungspflichten, hat es einmal eine Rechtsverletzung gegeben, kann ich auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, dass eine solche Rechtsverletzung nicht wieder vorkommt. Wenn ich das tue, dann stehe ich in der Unsicherheit, wie weit reicht diese Überwachungspflicht. Da kommt es auf die Gleichartigkeit der Rechtsverletzung an, da kommt es auf die Zumutbarkeit einer Überwachungsmaßnahme an. All das sind sehr unbestimmte Rechtsbegriffe. Und was wird ein Unternehmen tun? Es wird sich im Zweifel immer gegen die Meinungsfreiheit entscheiden, weil es nicht bereit ist, das Risiko rechtlicher Verfolgung einzugehen. Wir müssen also vermeiden, dass die Unternehmen hier in eine Rolle als Richter, als Kontrolleure, als Zensurinstanzen kommen. Und der richtige Weg wurde aufgezeigt vom Bundesgerichtshof in seiner jüngsten Entscheidung, dem Bloggerurteil aus dem Jahr 2011, in dem es selbst dort die Einführung eines Notice-and-Takedown-Verfahrens beschrieb, ohne dass es als Gericht natürlich ein solches einführen kann. Die Idee des Notice-and-Takedown-Verfahrens ist, jemand, der sich durch einen Inhalt in seinen Rechten verletzt fühlt, meldet dies in einem formalisierten Verfahren an den Anbieter des Dienstes, wo dieser Inhalt erschienen ist. Es gibt dann zwei Wege. Das eine ist, es wird sofort gelöscht und dann kann sich derjenige, der den Inhalt eingestellt hat, beschweren und wenn er dann Recht hat, kommt der Inhalt möglicherweise wieder auf die Seite. Der nicht ganz so eingriffsintensive Weg wäre, es wird gemeldet, dann wird der Inhalteanbieter, der diese Äußerung gemacht hat, zur Stellungnahme aufgefordert. Wenn er dies in einer gesetzten Frist nicht tut, dann wird gelöscht. Wenn er es tut, wird die Auseinandersetzung, die rechtliche, in das Verhältnis zwischen Äußerndem und Verletztem übertragen. Damit sind genau die beiden Kontrahenten mit offenem Visier stehen sich gegenüber, deren Interessen hier in einen Ausgleich zu bringen sind. Und einen Unterschied kann es dann geben. Also für Meinungsäußerung scheint mir das der einzig richtige Weg zu sein, weil sonst unliebsame Meinungsäußerungen zu leicht unterdrückt werden konnten. Aber einen Unterschied gibt es für anonyme Meinungsäußerungen, sollte es geben. Heute ist das eben noch nicht der Fall. Denn diese verdienen weniger Schutz. Da kann ich ja auch gar keinen um eine Stellungnahme bitten. Das heißt, wer sich nicht traut, mit seinem Namen zu seiner Meinungsäußerung zu stehen oder zumindest über ein Pseudonym, ist ihm zugeordnet werden kann. Dessen Meinungsäußerung verdient weniger Schutz und auf einfache Meldung der Rechtsverletzung sollte hier dann auch unmittelbar die Löschung erfolgen. Das wäre ein Ausweg, der trotzdem anonyme Meinungsäußerungen weiter erlaubt, aber gleichzeitig einen wirksamen und sinnvollen Schutz der Persönlichkeitsrechte ermöglicht. Das wäre meine Anregung. Ich hoffe, Sie helfen heute noch eine und morgen noch eine spannende Diskussion zu führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Wolf Osthaus, zuständig für Unternehmenskommunikation und Regulationsfragen beim Internetprovider United Internet AG zu Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet, Anforderungen und Grenzen einer Regulierung. Gehalten hat er diesen Vortrag auf dem 69. Deutschen Juristentag am 19. September 2012 in München. Gleich folgt hier das Abschlussstatement zu diesem Arbeitsgebiet auf dem Deutschen Juristentag. Er stammt von dem Wissenschaftler, der das allen Diskussionbeiträgen zugrunde liegende Gutachten verfasst hat, von Juraprofessor Gerald Spindler.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet. Anforderungen und Grenzen einer Regulierung. Alle Vorträge zu diesem Arbeitsgebiet bezogen sich auf ein Gutachten von Professor Gerald Spindler. Spindler lehrt an der Georg-August-Universität zu Göttingen, also an der Uni, an der sein Vorredner Wolf Osthaus als Lehrbeauftragter arbeitet, bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, Multimedia- und Telekommunikationsrecht. Spindler, Jahrgang 1960, hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main, Hagen, Genf und Lausanne studiert. 1993 promovierte er mit einer rechtsvergleichenden Arbeit zum Thema Recht und Konzern. 1996 folgte die Habilitation. Seit 1997 ist er Ordinarius in Göttingen. Rufe an die Universitäten zu Köln, Bielefeld, Frankfurt und die Eidgenössisch-Technische Hochschule Zürich lehnte er ab. Als Fachmann für die Gebiete E-Commerce, Internet und Kommunikationsrecht beriet er sowohl den deutschen als auch den europäischen Gesetzgeber. Der Deutsche Juristentag betraute ihn 2012 ehrenamtlich mit der Erstellung eines Gutachtens zu den aktuellen Fragen im Gebiet Persönlichkeits- und Datenschutz. In dieser Funktion drängte es ihn, nach den Vorträgen seiner Vorredner einige knappe, abschließende Statements anzufügen. Und die hören wir jetzt.
Erster Block, die Rolle der Einwilligung. Es schien ja auf, insofern fühle ich mich zwischen den Stühlen, zwischen Herrn Dix auf der einen Seite und Herrn Osthorst auf der anderen Seite. Wie konnte es auch anders sein? Aber deswegen vielleicht ganz kurz eine Bemerkung zu der Einwilligung. Ich bin keineswegs unrealistisch zu glauben, dass die Einwilligung das Allheilmittel oder irgendetwas sei und dass Leute nicht an Weihnachten irgendetwas anklicken würden. Das ist mir vollkommen klar. Aber lieber Wolf Osthorst, mit derselben Begründung könnten wir jeden Lizenzvertrag abschaffen, könnten wir jeden Vertrag, der dauernd geschlossen wird, könnten wir abschaffen, wir hätten dann einen gesetzlichen Kaufvertrag nur und keine Willenserklärung mehr und so weiter und so fort. Also das erstmal als erstes Argument, dann gäbe es zum Beispiel keine Lizenzen mehr in dem Sinne als vertragliche Lösung. Zweitens, es ist in sich auch nicht konsistent meines Erachtens, aus dem einfachen Grund, wer A sagt, naja, also eine Einwilligung wissen die Leute sowieso nicht, was sie eigentlich tun, aber dann zweitens auf den Wettbewerb vertraut zwischen datenschutzfreundlichen Regime und datenschutzschlechten Regime, da frage ich mich, wieso soll auf einmal der Wettbewerb, warum sollen die Leute da rational handeln und plötzlich eine Wahlhandlung ausführen, sollen sich plötzlich dessen bewusst sein, was datenschutzfreundlich ist und was nicht. Und vorher sind sie sich überhaupt nicht bewusst, sondern klicken einfach nur alles weg. Also das eine stimmt irgendwie mit dem anderen nicht ganz überein, jedenfalls für meinen Begriff. Drittens, mir geht es nur darum, Privatautonomie besser zu ermöglichen. Es ist nicht die beste aller Welten, aber es ist eine bessere als die, die wir jetzt haben. Wenn ich bloß mich auf irgendetwas registriere und dann Voreinstellungen eben vorzufinden sind, die ich relativ mühsam wieder korrigieren muss. Also auf einen Punkt gebracht, lieber Opt-in durch Transparenz als nachher Opt-out. Das ist mein wesentliches Anliegen. Das heißt, die Chance zu geben auf Privatautonomie, dass wir eben wirklich wieder handeln können nach dem, was wir wissen und dass es uns nicht vorweg eben genommen wird. Behavior Economics, das ist eben mein Ansatzpunkt, dass wir versuchen, das, was wir wissen inzwischen aus der Psychologie, wo Leute irrational handeln, dass wir wenigstens versuchen, das ein bisschen zu korrigieren. Es ist, wie gesagt, keineswegs gesagt, dass es das überall klappt. Ganz kurz nur zu Herrn Dix, Koppelungsverbote sind eine der ganz wesentlichen Probleme, die wir haben. Allerdings, da plädiere ich eher dafür, den Blick zu schärfen. Es geht um marktmächtige Unternehmen bei Koppelungsverboten. Und darauf sollte das auch beschränkt bleiben, denn die Dienste, die etwas unentgeltlich anbieten, müssen auch von irgendetwas leben. Und da muss auch die Möglichkeit gegeben sein, sich die Einwilligung eben dann auch zu holen. Ganz kurz nur die Rücknahme des Schutzes generell. Kollege Herting sitzt hier auch im Saal. Vielleicht wird er nachher auch nochmal das Wort ergreifen. Und Kollegen Schneider haben das ja auch prominent immer wieder vertreten. Kann ich nur wiederholen, das hängt ganz erheblich davon ab, von einem Bereich, den wir jetzt weniger diskutiert haben, nämlich von der Durchsetzung, vom Enforcement im zivilrechtlichen Bereich. In dem Moment, wo ich ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zurücknehme, wo ich generell Daten verschiebe, den öffentlich-rechtlichen Datenschutz nur noch auf sensitive Daten versuche zu beschränken, muss ich mich auf das Zivilrecht komplett verlassen können. Das geht dann allerdings nur, wenn man gleichzeitig die Möglichkeiten der Durchsetzung verschärft. Und das gerade nun wollen die Vertreter dann auch nicht, wenn es nämlich darum geht, Verbandsklageverfahren einzuführen, Gewinnabschätzungsverfahren und so weiter und so fort. Also das ist ein System kommunizierender Röhren, was hier miteinander zusammenhängt. Und dass wir den Marktplatz hier verrechtlichen würden, also lieber Wolf Osthaus, wir kennen uns lange genug, ich glaube, ich weiß nicht, der Marktplatz, der damalige Flohmarkt oder was, wer auch immer, der steht eben nicht da und hat auch gleichzeitig die Daten über alle die, die kommen und irgendwelche Äußerungen von sich geben und so weiter, was sie alles tun. Das ist eben der entscheidende Unterschied. Das ist eben nicht der alte, reale Mittelmarkt, mittelalterliche Marktplatz, den wir hier vorfinden, sondern es ist ein neuer, virtueller, der mit völlig anderen Möglichkeiten ausgestattet ist. Und deswegen gibt es sehr wohl hier die Frage, ob das nicht eine gewissen Verrechtlichung eben auch bedarf. Ganz kurz nur noch anonyme Äußerungen, Persönlichkeitsrechte, den meisten kann ich zustimmen. Ich möchte nur noch auf eins hinweisen, was eben hier nicht zum Tragen gekommen ist. Wir haben Auskunftsansprüche für alle möglichen Immaterialgüterrechtsverletzungen. Wir haben keinen Auskunftsanspruch, wenn es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen geht. Wir haben relativ wenig und ineffektive Auskunftsansprüche, wenn es um Datenschutz geht. Das ist allerdings auch ein Teil, der zu einem effektiven Durchsetzung hier gehört. Letzter Punkt, nur zum Löschen. Herr Schwarz, das ist zugegebenermaßen in einem meiner Thesen etwas verkürzt. Im Gutachten habe ich das nochmal versucht anzudeuten. Natürlich sind Meinungsbildungs-Kommunikationsprozesse ein Gegengewicht. Wo etwas gelöscht wird, darf es nicht so weit ausarten, dass dadurch jegliche Meinungsbildung, jegliche Diskussion nicht mehr verständlich ist. Allerdings muss man dann unter Umständen einen Schritt weitergehen, ob nicht eine Pseudonymisierung dann auch reicht. Also das heißt eher ein Mittelweg, was den Löschbutton angeht. Vielen Dank.
Professor Gerald Spindler mit seinen abschließenden Bemerkungen zu Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet, Anforderungen und Grenzen einer Regulierung anlässlich des Deutschen Juristentages am 19. September 2012 in München.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.